wenn du auf einem Festival warst. Weil die Nacht hat ja auch ihren Charme und
auf
so.
Auf jeden Fall.
Also wie machst du das denn?
Wenn ich jetzt mal von so einer Woche ausgehe, ne? Also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich beide auch Osora im Hintergrund und so. Vielleicht 2 Nächte, die ich mal länger durchmache. So vielleicht auch mal eine bis in den Morgen hinein. Aber wenn ich da irgendwie jede Nacht durchmache, dann bin ich danach völlig gerädert. Also ich finde auch so dieses nur immer Main Floor und ab geht die Post ist nicht so meins.
Ne? 2018 war das bei mir so. War ich echt nur auf Main Floor eine Woche lang.
Ich meine, es geht, ne? wenn du so die Power dafür hast.
Und was ich noch wichtig finde mit Menschen, mit denen ich gerne konsumiere, ist, dass die lieb sind.
Dass sie nicht dich irgendwie so verschicken wollen.
Ja,
dich irgendwo
so verarschen.
Ja, das finde ich auch asozial.
Also wer sowas macht, der hat einfach wirklich ein Problem. Also mit sich so.
Ja, da kommt halt dann irgendein Anteil raus, ne, der auch ist auch eine Erfahrung, aber ist dann halt nicht so cool, wenn man es abkriegt.
Ja, genau. Oder auch Sarkasmus auf Psychedelika, das ist auch so. Also das mache ich auch manchmal oder so, aber da muss man wirklich aufpassen, weil das kapiert man nicht.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Set und Setting Podcast und heute habe ich mit dir was ganz Besonderes vor. Heute gehen wir mal eine psychedelische Reise ein, die gar nicht so ablaufen wird, wie du es sonst von uns oder vielleicht auch von deinen eigenen psychedelischen Reisen gewohnt bist. Und zwar bringen wir heute 2 Welten zusammen, die für viele Menschen nicht zusammengehören können. Und die einen Menschen leben in der einen Welt und die anderen Menschen eben in der anderen. Aber wir können sie auch zusammenbringen. Und zwar, weißt du natürlich, hier bei Set und Setting bei uns geht es darum, mit Psychedelika das eigene Leben zu verändern. Es geht darum, sich zu transformieren, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, etwas zu bewegen und das Ganze passiert natürlich am besten und am zuverlässigsten, wenn wir es strukturiert machen, wenn wir es mit Verantwortungsbewusstsein machen, wenn wir es mit einem gewissen Ziel vor Augen auch machen, mit einer bestimmten Intention und Motivation. Und deswegen informieren wir uns natürlich viel über psychedelische Substanzen, wie du es sicherlich auch machst. Deswegen hörst du hier regelmäßig oder unregelmäßig unseren Podcast oder unsere anderen Plattformen, YouTube und Co. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Also ich stehe da voll dahinter, dass wir genau so mit diesen Substanzen umgehen sollten. Doch dann gibt es ja auch noch diese andere Welt. Und das ist die, die vielleicht oft gar nicht so sehr mit Psychedelika assoziiert wird, sondern mit Partysubstanzen oder ja, anderen Drogen, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar das Feld des Hedonismus. Das Feld des normalen, typischen Drogengebrauchs, so wie es die Gesellschaft wahrscheinlich kennt. Denn dieser verantwortungsbewusste Gebrauch zur persönlichen Transformation, zur emotionalen Heilung, das ist ja gar nicht so bekannt. Das ist ja etwas, was wir von Set&Z jetzt erst immer bekannter machen im deutschsprachigen Raum. Also zur Persönlichkeitsentwicklung diese Werkzeuge zu verwenden. Und dennoch diese ganze andere Welt, also auch psychedelische Substanzen wie LSD, 2CB und Co. auf einer Party mal zu nehmen oder einfach mit Freunden irgendwo in der Natur umherzustapfen und schauen, was die Welt so für einen bereithält. Also diese erlebnisorientierten Settings, nenne ich sie immer, haben eben einen anderen Charakter als die veränderungsorientierten Settings, die wir bei Set und Setting Retreat zum Beispiel anbieten in den Niederlanden. Deshalb, lass uns diese beiden Welten mal zusammenbringen. Und zwar habe ich da mit meinem guten Freund David gesprochen, der auch bei uns im Set und Setting Team ist. Das Gespräch hat in den Niederlanden stattgefunden. Und wir haben wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, wie wir im persönlichen Gebrauch, jetzt mal ganz tacheles, wie verwenden wir psychedelische Substanzen. Und du wirst sehen, das ist nicht alles nur, ja, ich nehme jetzt hier LSD, um mehr über mich herauszufinden und mich zu heilen und mich weiterzuentwickeln. Nee, ein weiterer großer Teil unseres Konsums findet eben in diesem hedonistisch erlebnisorientierten Bereich statt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht verurteilen, sondern merken, es ist wichtig, auch irgendwie beides in seinem Leben zu haben. Es ist auch wichtig, irgendwie Spaß zu haben und nicht immer alles ernst zu nehmen. Und wir werden dir jetzt in diesem Podcast die Regeln erzählen, die wir uns selber so geben. Weil es ist ja ganz, ganz wichtig, generell beim verantwortungsbewussten Drogenkonsum, sage ich jetzt mal, sich Regeln zu setzen. Es klingt vielleicht langweilig, aber wenn wir keine Regeln haben, wo soll denn das hier nur enden? Also so, wie unsere Eltern uns früher immer gesagt haben, warum wir denn Regeln brauchen. Genauso ist es beim Substanzkonsum eben auch. Denn unser Ego, unser Verstand oder unsere Impulssteuerung, die wir in uns auch haben, diese animalischen Impulse, die wir manchmal haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir auch süchtig werden können nach Dingen, die wollen wir doch unter Kontrolle halten. Und dafür ist es wichtig, sich vorher Regeln zu setzen. So, und genau darum geht es jetzt in diesem Podcast. Richtig spannend. Ich freue mich mega, dir das jetzt präsentieren zu dürfen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß. Und damit würde ich sagen, wir legen los. Viel Spaß mit mir und David Heuer. Also ich finde es richtig cool, dass wir den Podcast jetzt aufnehmen. Du bist auch wirklich die einzige Person, die mir einfällt, mit der ich dieses Gespräch führen kann. Also ich habe echt so überlegt, aber ich finde, du bist der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema, weil du auch diese beiden Welten kennst und ich denke, da eine gute Balance für dich findest. Und deswegen ja, wird es richtig cool. Also die Welten zwischen Party und zeremoniellem Kontext oder auch Heilungskontext oder auch Spaßkontext oder Natur, also diese ganzen Kontexte, die man halt bei Psychedelika kennt.
Ja. Ich finde, alles hat seinen Platz.
Ja. Ja, genau. Das finde ich, ist auch mal wichtig, dass die Szene, die psychedelische Szene, dieses Mindset mal annimmt. Weil es ist so schlimm, mich nervt es so, dass alle in ihrer Nische, also wir sind in der Nische Psychedelika und dann gibt es noch eine Unternische, die für Partys zu verwenden, die nur für Heilung mit Ayahuasca zu verwenden, die nur zu Hause mit Freunden und was weiß ich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie die letzten Jahre noch mehr geworden ist, dass es sich noch weiter ausdifferenziert. Und ich kann mich noch daran erinnern, bei der Breaking Convention 2017, da war schon auch medienmäßig einiges los in Bezug auf Psychedelika, aber es war trotzdem noch so ein Gefühl von, da kommen alle zusammen. Vom Forscher über die UFO-Leute hin zu den Party-Leuten und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass sich das ein bisschen mehr separiert.
Ja. Das hat mir irgendjemand erzählt, da war jetzt die Riesen-Convention in den USA von MAPS. Mhm. Und da war dann auch wieder, da kam dann so die endogene oder diese, wie sagt man, von den Ureinwohnern in Südamerika, die eben
Indigenen,
ja. Traditioneller Gebrauch, dann haben die sich dann wieder aufgeregt, dass es jetzt sehr modernisiert ist und quasi der ganze indigene Wissensschatz gar nicht mehr gebraucht wird oder so gar nicht beachtet wird. Also ne, wie man es macht, ist es auf jeden Fall nie gut. Das habe ich dann daraus so ein bisschen mitgenommen. Weil ich finde so, was ich gelernt habe, ist, das Einzige, was wir tun können, ist zu akzeptieren, dass andere Menschen Dinge anders tun.
Ja, und das auch aushalten zu können, ne? Und nicht immer sagen zu müssen, das ist irgendwie nur mein Weg, der richtige, sondern zu sehen, dass es einfach im Leben verschiedene Situationen gibt und da gibt es auch verschiedene Wahrheiten. Und ja.
Und eine davon ist, Psychedelika mehr jetzt im privaten, spaßigen Gebrauch zu verwenden. Da möchten wir heute ein bisschen drüber sprechen, über die Grenzen, die wir uns zum Beispiel setzen, wenn es um allgemein Drogenkonsum, aber jetzt spezifisch psychedelisch, aber kann natürlich auch ein Mix aus beiden sein, wenn es darum geht, weil ich finde, die Dosis macht das Gift, beziehungsweise der Umgang macht eigentlich so das Gift. Aus meiner Sicht gibt es keine gefährliche Droge, so die so grundsätzlich böse ist, sondern es ist immer so der Umgang und damit man einen gesunden Umgang damit entwickeln kann, um möglichst wenig Unsicherheiten zu erfahren und ja, diese schönen Erlebnisse haben zu können, braucht man quasi Regeln, Grenzen. Das mögen ja viele dann nicht so.
Ja gut, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Spiel, so was man mit sich selber spielen kann, weil du dir bestimmte Grenzen setzt und innerhalb dieser Grenzen dann auch häufiger paradoxerweise eine Form von Freiheit erleben kannst, die es vielleicht gar nicht so sehr gibt, wenn du sagst, alles geht, come on, bring it on.
Ja.
So, dann zerfließt es eher und wird konturlos. Ne?
Ja. Ja, das ist aber auch nicht nur, ich finde das nicht nur bei Substanzen so, sondern auch bei menschlichen Verbindungen.
Ja, also sehe ich ähnlich, ja.
Das merke ich oft. Also es ist natürlich bekannter jetzt zwischen Mann und Frau, aber ich auch zwischen Mann und Frau und Frau und allen möglichen Konstellationen ist es so, meiner Ansicht nach, wenn man quasi drüber redet, das definiert, was ist es und was ist es nicht, dann legt sich irgendwas in uns hin oder irgendwas in uns kann zur Ruhe kommen. Mhm. Und plötzlich können wir uns innerhalb des abgegrenzten Raumes dann, wie du es gerade gesagt hast, so komplett frei bewegen und dann passiert auch was. Also dann passiert auch das, was passieren kann. Hingegen, wenn alles so offen ist, passiert meistens einfach nichts.
Ja.
So.
Ja, ich glaube, das ist halt auch was, wir suchen halt auch eine Form von Sicherheit, psychologischer Sicherheit. Letztlich ist das ja auch das, was wir auf den Retreats machen. Ne? Wir schaffen einen Rahmen, sodass unterbewusst klar ist, okay, ungefähr so läuft's hier. Mhm. Und in diesem Rahmen, der natürlich trotzdem sehr weit ist, gibt's dann aber eine Entspannung, in der dann ganz viel passieren kann. Aber auch klar ist, bestimmte Dinge eben auch nicht. So, und das hilft irgendwie, in das reingehen zu können, was eben alles da sein darf.
Wie zum Beispiel eine fette, fette Party dann zu starten.
Genau. Eine fette, fette Party.
Gab's auch schon Leute, die das probiert haben.
Ja.
Aber ihr habt ja heute, also wir sind ja gerade auf den Retreats. Also ja. Wir sind gerade übrigens für alle, die zuhören, zuschauen, wir sind gerade in einem schönen Retreat-Center und hier in unserer, wir haben so eine eigene Wohnung quasi für Facilitator, also für ein paar zumindest. Und da sind wir gerade im Wohnzimmer. Und ihr habt ja heute auch schon getanzt.
Ja, ich finde das auch wichtig. Also für mich gehört das auch dazu. Ne? Also wir haben ja irgendwie immer die gesamte Bandbreite, die ganze Palette.
Nüchtern war
heute. Ja, Kakao war im Kakao, Spiel. Ja. Ja. Aber die gesamte Bandbreite halt der Emotionen, des Lebens insgesamt, der Themen. Ne? Dann tauchen irgendwie ganz tiefe Themen, auch tiefe Sharings auf. Leute zeigen sich verletzlich. Und dann finde ich es aber auch immer wichtig, die anderen Qualitäten reinzuholen. Auch einfach mal Freude zu haben, zu tanzen, mal wieder locker zu sein und so. Und überhaupt so diese Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Polen so, ja, frei flottieren zu können, sozusagen.
Und dann lass uns jetzt mal einen Deep Dive machen in den einen Kontext. Und zwar, oder diesen, ich habe es jetzt so ein bisschen mir überlegt, dass man es einfach in Dosierung aussprechen kann. Das ist am einfachsten jetzt gerade bei Psychedelika. Mhm. Also alles Low- bis Mid-Dosing. Also ich sage jetzt mal ein LSD von 0 bis 150 Mikrogramm oder so. Sowas, wo man nach Dinge tun kann.
Ja, interagieren mit der Umwelt.
Ja, ja, genau. Und aber trotzdem auch im weiteren Sinne, auch jetzt zum Beispiel mit MDMA oder anderen Substanzen, was man da noch mixen kann und auch im Party-Kontext und so. Ich meine, wir waren jetzt, ich war zumindest auf einigen Festivals dieses Jahr wieder, da habe ich auch viele Psychedelika genommen und ich finde, das ist auch richtig nice. Und das ist überhaupt nicht schlecht.
Also es gibt halt auch wirklich einige Festivals, die genau dafür, zumindest zu einem gewissen Teil, entwickelt wurden. Ja. Wo du richtig merkst, wenn du da unterwegs bist, das ist hier, du hast schon auch mal gesagt, so ein Erwachsenenspielplatz, wie wo es einfach auch darum geht, eben diese Erfahrungsräume zu vertiefen, indem ja es unterschiedlichste Formen von Angeboten gibt und man in verschiedenste Dinge reingehen kann. Vom Workshop über Ausrasten auf dem Dancefloor und so.
Ja, ja. Können alle Bewusstseinszustände irgendwie einmal abklappern in Form oder unter Einfluss dieser Intensivierung. Und dann hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wir haben ja uns vorbereitet, löblich. Ja. Wir haben uns aufgeschrieben, nämlich jeder von uns beiden hat sich mal überlegt, so hey, was setze ich mir eigentlich so für Regeln und Grenzen beim Substanzkonsum? Ich fange jetzt einfach mal an, wir können dann abwechselnd machen, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder ich mache erst alle. Nee, ich glaube, ich mache erst alle. Oder mach du erst deine. Wir machen erst deine.
Wir können ja auch gucken, ob wir wo reingehen wollen, ne?
Ach, du bist ja so Free Flow, ja.
Ich bin,
Aber ich habe so das Gedanken, wenn wir abwechselnd machen,
ja,
dann ist man schon wieder damit beschäftigt, oh, wann steige ich jetzt ein, um meins zu sagen? Wann ist er wirklich fertig? Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja.
Und das war jetzt gerade so mein Gedanke.
Gut. Hast du einen Impuls? Möchtest du gern starten?
Nee.
Gut, dann fange ich einfach mal an.
Okay, jetzt haben wir eine Minute verschwendet.
Aber. Ja, vielleicht müssen wir gar nicht alles durchrattern, sondern so nach und nach. Aber ja,
so nach und
also was ich erstmal sinnvoll finde, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie will ich meinen Konsum so ungefähr gestalten, wenn ich auf ein Festival gehe oder auf eine Party. Also ich sehe das eigentlich immer wie so ein Erfahrungsbogen, wie so eine Erfahrung für sich, ne? So ein Festival ist ja auch so ein transformativer Ort und man kann das ja ähnlich wie eine psychedelische Erfahrung an sich sehen, die startet irgendwie, man kommt da an und settelt sich so und dann irgendwann fühlt man sich angekommen und geht irgendwie in die ganzen Dinge rein. Und anhand dessen, also man muss da nicht so stringent dran bleiben, aber ich finde das ganz, für mich hat sich das bewährt, dass ich mir vorher auch so überlege, erstmal, was ist überhaupt in Bezug auf die Substanzen, die ich konsumieren will auf dem Festival, meine Intention. finde ich auf jeden Fall auch in dem Setting genauso wichtig, sich zumindest mal kurz Zeit zu nehmen. Was ist eigentlich so mein Fokus bei dem Festival? Weil es ist ja immer auch so ein Raum, wo ich mich neu erleben kann, ne? Wo ich irgendwie anderen Menschen anders begegnen kann, mit mir selber anders umgehen kann. Und da einfach zu gucken, okay, was kann vielleicht so der Fokus sein, wenn ich jetzt hier in das Festival reingehe? Und anhand dessen dann auch zu planen, welche Substanzen passen denn potenziell dazu? Und da dann auch zu schauen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will eine Erfahrung machen, dann ist das wunderbar. Aber es gibt natürlich auch häufiger Menschen, die dann sagen, ja gut, der Raum hier ist da. Ich kann mir auch vorstellen, verschiedene Substanzen an unterschiedlichen Tagen, gerade bei mehrtägigen Festivals, zu nehmen. Und sich da dann wirklich auch zu überlegen, was ist denn auch eine sinnvolle Reihenfolge? Ne, weil es gibt ja bestimmte Effekte von unterschiedlichen Substanzen, die unterschiedlich wirken. Und da kann man für verschiedene Dinge argumentieren, aber so, es gibt so ein paar Dinge, die irgendwie ich erlebt habe und auch bei anderen gesehen habe, dass es irgendwie ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel nicht notwendigerweise mit MDMA am ersten Tag zu starten, weil es ja häufiger mal so ist, dass das dann auch so ein bisschen so ein Hangover nach sich zieht und so. Und das ist ja vielleicht nicht so ganz von dem Bogen wieder das Passendste. Also da schaue ich zum Beispiel eher, dass ich das auch auf dem Peak des Festivals dann mache. Und auch was in Bezug auf MDMA, finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, ich habe wenig Menschen erlebt, die mehr als einmal auf einem mehrtägigen Festival MDMA konsumiert haben und das für die im Nachhinein auch gut war. Ja. So. Es ist dann manchmal so aus dem Übermut, ja komm, hier am zweiten Tag nochmal und so. Lasst es bleiben. Also wirklich lieber einmal dann gewählt und gut überlegt. Und ich starte zum Beispiel ganz gerne eher mit was Psychedelischem. Also wirklich auch, um so dann mich in diesen Space einzufinden und so. Und gerade sowas wie LSD ist ja dann schon eher was, wo man auch nochmal sagen kann, am zweiten Tag, wenn ich mich noch danach fühle, kann ich es auch nochmal machen. Da muss ich natürlich höher dosieren. Aber da passt es für mich eher so vom Flow der Festivalerfahrung. Ich kann damit gehen, was auftaucht. Die Themen, die auftauchen, die sind intensiviert, wie es halt so ist bei Psychedelika. Aber ich habe halt nicht so dieses erwartbare Nacheffekte des Konsums.
Ja, das sind eigentlich gar keine, finde ich. Also, außer du schläfst halt wenig oder so. Genau. Aber wenn du LSD nimmst morgens und dann gehst du abends normal ins Bett und wachst am nächsten Tag auf und vor allem, wenn es eine niedrige Dosierung war, was auf dem Festival ja eher ist, ist einfach wie, als ob nichts war, so. Ja, schön, so alles gut.
Genau, aber ich finde das auch wichtig, was du sagst, also Schlaf, Ernährung ist da umso wichtiger, weil wenn man sich denkt, oh ja, krass, jetzt bin ich auf dem Festival, jetzt schlafe ich wenig, jetzt nehme ich irgendwelche Amphetamine noch nachts zu mir, damit ich auch die Nacht noch zum Tag machen kann, an Tagen, mehreren Tagen aufeinanderfolgend und so, ist meistens keine gute Idee. Dann geht es einem meistens nicht so gut zum Ende hin.
Und wie ist es bei dir mit Nacht und Tag, wenn du auf einem Festival warst? Weil die Nacht hat ja auch ihren Charme und
auf
so.
Auf jeden Fall.
Also wie machst du das dann?
Also, wenn ich jetzt mal von so einer Woche ausgehe, ne? Also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich beide auch Osora im Hintergrund und so. Da mache ich es meistens so vielleicht zwei Nächte, die ich mal länger durchmache. So vielleicht auch mal eine bis in den Morgen hinein. Aber wenn ich da irgendwie jede Nacht durchmache, dann bin ich danach völlig gerädert.
Ich finde das Problem, wenn du dann einmal angefangen hast, dann musst du da wieder rauskommen. Das ist dann schwierig.
Ja. Naja.
Dann kommst du morgens um 5 ins Bett. Dann ist die Sonne eh so heiß. Dann machst du wieder um 9 auf. Und dann bist du den ganzen Tag am Arsch. Und dann bist du halt so am Arsch, hast den ganzen Tag nichts erlebt, so sehe ich es bei anderen, dass sie dann abends denken, so jetzt muss ich nochmal Drogen nehmen, dass ich noch...
Also für mich gehört auch immer zu so einem Festivalerlebnis dazu, auch ruhigere Sachen zu erleben.
Ja.
Auch einfach mal in der Hängematte zu hängen, ganz ruhige Gespräche zu haben, mich an irgendein Scheißzelt zu begeben oder auch mal ein bisschen in die Natur zu gehen. Also ich finde auch so dieses... nur immer Main Floor und ab geht die Post, ist nicht so meins. Ne?
2018 war das bei mir so. War ich echt nur auf Main Floor eine Woche lang.
Ich meine, es geht, ne, wenn du so die Power dafür hast. Bei mir ist eher so der Rhythmus, nach was Intensiverem brauche ich auch so ein bisschen Ruhe und auch ganz gerne mal Rückzug. Und das finde ich sowieso auch wichtig, wenn man sich so das Setting insgesamt anguckt, ne? Immer vorher auch zu gucken, habe ich auch, falls es notwendig ist, einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Mhm. Also ich würde euch nicht unbedingt dazu raten, direkt an der Mainstage zu zelten, sondern vielleicht.
Gibt's aber ein paar.
Ja, da gibt es ein paar, auf jeden Fall.
Wie geht das so? Was sind das für Menschen? Sage ich mich immer.
Vielleicht haben die danach einfach nochmal 3 Wochen Zeit, um sich zu erholen oder so.
Ja, aber das ist doch, warum solltest du dein Zelt mit Absicht so nah an eine sehr laute Box stellen? Also, was ist der Sinn? Ich habe mal gehört, dieses Jahr von irgendjemandem,
vielleicht,
dass irgendeine Person hat das erzählt und die hat gesagt, die kann mit dem Vibrieren gut schlafen.
Eine Massage
oder ja, so. Ja, genau. Also die mögen die Ruhe nicht, die wollen die Ruhe nicht, da können sie nicht schlafen.
Ja, naja, also jeder so, wie es passend ist. Ne?
Also zu MDMA auch noch. Ich erzähle jetzt auch von mir nochmal was.
Ja, klar.
Also ich habe das 2-mal gemacht oder 3-mal auf einem Festival, 2 Tage im Stück MDMA. Und dann habe ich es natürlich nie wieder gemacht, weil es echt... Also es ist schon sehr räudig. So. Also das sind, einmal war es ganz schlimm, da haben wir im ersten Tag haben wir so 200, 250 Milligramm genommen und am zweiten haben wir fast 1 Gramm genommen.
Ja, ja, ja,
aber
ja.
Halt nicht auf einmal natürlich, sondern nochmal so bestimmt 3 Mal nachgelegt.
Ja.
Da war ich dann wirklich das erste Mal wirklich so über mehrere Tage so leer. Und also wie so, ich weiß nicht, depressiv oder wie man das auch nennen könnte. Also es war, das Leben war einfach, war halt. War so halt, so ist halt.
Dahin vegetiert.
Ja, genau, und das wollte ich nie wieder erleben, deswegen habe ich dann noch nie mehr gemacht. Und ich persönlich nehme inzwischen gar kein MDMA mehr auf Festivals oder Partys, muss ich wirklich sagen. Ich irgendwie finde ich, also früher war es andersrum, aber jetzt ist es für mich eine Party fast schon eine Verschwendung, weil ich könnte ja auch, also, weil was ich gemerkt habe, das war 2019, in Hamburg, in irgendeinem Techno-Schuppen, da habe ich MDMA genommen und ich habe so richtig gemerkt, hey, wenn ich auf MDMA bin, ich will eigentlich nur chillen und labern und kuscheln und so. Mhm. Und deswegen ist mein Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da einfach verändert habe oder ob ich jetzt dann noch, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt eigentlich nur noch MDMA-Kristalle nehme und in den Pillen war vielleicht noch Koffein oder Amphetamin drin, ich weiß es nicht.
Ja. Ja, bei mir ist es so, dass ich das sowieso kombiniere. Also, dass ich mir überlege, jetzt einfach nicht nur so für mich, ich mache das heute, sondern dass ich dann wirklich die MDMA-Reise, wenn sie denn ansteht auf dem Festival, mit Menschen mache, mit denen ich das mir auch in einem anderen Kontext sehr schön vorstellen könnte. Ob das jetzt eine kleine Gruppe ist oder das mit den Leuten, mit denen du da am Campen bist oder so und dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger startest und so. Oder vielleicht eine Person, mit der du dann auch so ein bisschen dich treiben lässt über das Festivalgelände. Also kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Ich mache das jetzt auch nicht so, dass ich dann MDMA nehme und dann nur auf dem Dancefloor bin oder so. Aber wieso Best of Both Worlds, das zu kombinieren?
Ja. Okay, dann mache ich jetzt noch weiter.
Mach weiter.
Okay, ich habe zum Mischkonsum habe ich generell ein Mindset entwickelt und eine Grenze, dass ich es eher vermeide tatsächlich. Also ich vermeide Mischkonsum relativ stark inzwischen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so, also alle unangenehmen Situationen, die ich auf Drogen erlebt habe, waren immer Mischkonsum. Also nicht alle, gut, es gab ein paar andere. Aber es war oft involviert. Und deswegen habe ich dann so mit der Zeit jetzt ein bisschen davon abgelassen. Und wenn ich Mischkonsum mache, dann finde ich es halt wichtig, das in irgendeiner Weise geplant zu haben. Also nicht einen spontanen Mischkonsum. Das mache ich nicht. Also spontanen Mischkonsum mache ich nicht.
Ja.
Ich habe aber auch schon ganz tolle Mischkonsumerlebnisse gehabt und es gibt auch voll wertvolle Kombinationen. Ich möchte jetzt zum Beispiel auch bald mal wieder LSD und MDMA mixen. Also mein nächster MDMA-Trip wird auf jeden Fall mit LSD, habe ich mir vorgenommen. Und deswegen, es gibt da übelst gute Kombinationen. Vielleicht komme ich, ich habe auch so das Gefühl, es geht immer so, also mein Substanzkonsum, jetzt nicht im zeremoniellen Heilungskontext, sondern im anderen Kontext, im Spaßkontext, sage ich jetzt mal. Da gibt es immer Phasen. So manchmal stehe ich voll auf diese Art von Erfahrung eine ganze Weile und dann gibt es wieder auf einmal so eine neue Phase. Vielleicht kommt ja die Mischkonsumphase jetzt bald wieder.
Wer weiß. Was, also für mich gibt es auch eigentlich nur zwei Kombinationen, die ich auf dem Festival passend finde. Mhm. Eine hast du gerade schon gesagt, ne? Candy Flip. Und das andere, was ich auch ganz spannend finde, sollte man aber auch wirklich einzeln mit beiden Substanzen, generell immer vor Mischkonsum, Einzelerfahrung mit den jeweiligen Substanzen. Und das zweite, was ich auch ganz spannend finde, ist ein Nexus Flip. Ja. Also MDMA und 2CB kombinieren.
Ja.
Passt zum Beispiel, passt halt auch ganz gut sozusagen auf den Höhepunkt von einem Festival tagsüber MDMA und in die Nacht hinein dann noch mit 2CB ausgleiten lassen und in die Nacht hinein die Visuals einladen und so. Das, wenn man beide Substanzen gut kennt, dann kann man das mal ausprobieren.
Also ich habe ein Video dazu auch mal gemacht für Nexus Flip vor gar nicht allzu langer Zeit. Mhm. Also ich hatte eine ganze Weile, ich glaube 2 Jahre lang, da habe ich regelmäßig MDMA konsumiert. Ich habe nur Nexus Flips gemacht. Ich habe gar nicht mehr MDMA einzeln konsumiert. Das kam dann echt erst wieder vor ein paar Jahren, dass ich es erstmal wieder MDMA alleine kombiniert habe, alleine genommen habe, davor nur Nexus Flip, weil es, wie du sagst, perfekt ist. Du hast erst den MDMA-Rausch und dann hast du noch so einen schönen, wie so einen schönen leichten Übergang in so ein bisschen trippy Zustand, aber nicht, das ist dann nicht irgendwie so intens so, sondern auch entspannt. Und eine andere Kombination.
Nach Dosis.
Ja, genau. Eine andere Kombination, die ich auch letztes Jahr und dieses Jahr auf den Festivals viel gemacht habe, ist halt LSD und 2CB. Mhm. Also gerade habe ich noch gesagt, ich mache kein Mischkonsum. Aber es zählt ja nicht. Also tagsüber LSD und auch abends 2CB. Es funktioniert auch richtig gut. Mhm. Ja. Und was wir jetzt dieses Jahr ausprobiert haben, ist 2CB wird ja typischerweise oral konsumiert, aber wir haben jetzt 2CB auch nasal mehr ausprobiert. Also ich hatte es früher schon einige Mal probiert, das ist halt extrem schmerzhaft, aber das ist eine sehr interessante Einnahmeform von 2CB. Hast du schon mal gemacht?
Ich habe meistens das nasal genommen, auch mit Nasenspray.
Ah ja,
das ist,
dann kennst du das Aua.
Es ist intensiv, wobei Nasenspray ist Aua, aber Pulverform ist noch viel
mehr
Aua.
Ja, ja.
Aber es ist auch einigermaßen schnell vorbei.
Genau, ja. So
und man braucht weniger Substanz für die gleiche
Wirkung. Aber es geht auch schneller weg wieder.
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja.
Genau, das war mein zum Thema Mischkonsum. Was hast du noch für Punkte?
Ich finde es ganz gut, einen gewissen Überblick zu behalten. Ne? Mhm. Gerade wenn man so in einer Entdeckerphase ist und sich denkt, ja, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus mit Psychedelika und jetzt gehe ich auf ein Festival und will das da mal ausprobieren, da einen Überblick zu behalten. Also ist sich vielleicht einfach kurz in sein Handy als Notiz reinzuschreiben, was man genommen hat oder auf einen Zettel oder so. Oder halt sowas wie so ein Trip-Buddy, dass man voneinander weiß, was die anderen genommen haben. Was übrigens ja auch sehr hilfreich ist, wenn es doch mal so ein bisschen in die Hose geht, ne? Und man dann irgendwie Richtung Psycare-Zelt sich bewegen möchte oder andere Formen von Unterstützung.
Hattest du sowas schon mal, dass du in so ein Zelt musstest?
Ich selber nicht, nee. Aber ich habe Menschen schon erlebt, die dann das wollten und dann dahin begleitet.
Ja, ich gehe da auch manchmal hin, auf dem Ozora. Da kann man so Traumzucker holen. Nee, nicht chillen. Ich hole mir nur kurz Traumzucker und Salzstangen. Dann gehe ich hier.
Ja, gut. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Also das finde ich auch gut, sich einmal vorher so ein Bild von der Lage zu machen. Wo ist das Psycare-Zelt? Wo kriege ich Wasser? Solche Basics.
Ja, und zu diesem Thema passt auch noch mein Punkt hier. Vorher, also vor dem Konsum, die Substanzen und die Dosierung festlegen, beziehungsweise die Offenheit für weitere Substanzen. Also, dass ich mir vorher sage, ich nehme jetzt 125 Milligramm MDMA und dann lege ich nochmal 60 Milligramm nach und nimm noch 15 Milligramm 2CB für den Nexus Flip. So, das habe ich mir vorher ganz genau festgelegt. Und dann kann es aber ja passieren, dass ein Freund oder fremde Leute herkommen, hey, ich habe hier noch einen Joint. Hey, ich habe hier noch Ketamin. Hey, ich habe hier nochmal MDMA oder so.
Changa.
Changa. Und ich finde es da vorher so wichtig, das zu sagen, bin ich offen dafür? Mhm. Und dann aber auch spezifisch zu sein. Für welche Substanzen bin ich offen? Oder für welche Art der Substanzen bin ich offen? Und vielleicht auch, von wem bin ich dafür offen? das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja.
Ja. Und was sowas angeht, immer know your shit. Ne? Also wissen, was gibt es möglicherweise für Wechselwirkungen. Mhm. Weil es gibt halt auch einfach echt ein paar Kombinationen, sollte man sich sehr gut überlegen, beziehungsweise die Finger von lassen. Gerade wenn Mao Hämmer im Spiel sind, da einfach gut informieren über die Substanzen.
Ja, ja. Und ich merke halt, dass für viele das dann, für viele Ballerköpfe, das dann oft so das Schwierige ist, weil sie sich, wir hatten es gerade am Anfang mit der Freiheit, weil sie sich ja die Freiheit nicht nehmen wollen lassen.
Und völlig im Flow. Und
genau, aber in diesem Zustand bist du ja viel bereiter, noch mehr Substanzen zu nehmen, weil du ja schon in einem ganz offenen, freien, lustigen Zustand auch bist, deswegen sagst du, hey, dann nehme ich ja noch was. Oder es ist eine Substanz, die auch eine gewisse Entzugserscheinung in dir auslösen kann, wie zum Beispiel MDMA, dass du dann sagst, das geht weg und okay, ich will aber noch nicht, dass es weggeht. Und wenn du dann vorher quasi festgelegt hast, ich lege einmal nach, dann wirst du halt einmal nachlegen und dann nicht mehr. Ja. Dann wirst du damit okay sein. Aber wenn du vorher nichts festlegst, dann kann es halt sein, dass du nach dem ersten Nachlegen wieder denkst, ich könnte nochmal nachlegen.
Ja. Und das ist halt das Fatale, ne? Gerade bei MDMA. Gerade bei MDMA würde ich da echt das nicht so machen, sondern mir vorher überlegen, wie viel.
Ich würde es auch niemals öfters als einmal nachlegen, ehrlich gesagt.
Nee, würde ich auch nicht machen.
MDMA, also das ist nie geil. Nee. Das zweite Mal nachlegen bei MDMA ist nie geil. Also, oder das ist halt, es ist schon noch cool irgendwie, aber irgendwie, weiß auch nicht, freudig irgendwie.
Ja. Es ist mir gerade noch eingefallen, du hast eben gerade gesagt, du nimmst, wenn dann MDMA-Kristalle, mach ich auch. Einfach weil es am einfachsten, also im Auge zu erkennen ist das jetzt auch nicht, aber es ist dann schon mal wahrscheinlicher, dass es einfach MDMA ist.
Verstehe. Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, dass ich mal einfach irgendeine Pille genommen habe, wo mir einer gesagt hat, das und das ist es. Was auch man gut machen kann, ist sich so, also das ist ja auch noch die Frage, habe ich die dann schon dabei, die Substanzen, oder versorge ich mich vor Ort?
Ja.
Und da, es gibt ja Festivals, wo es auch Drug-Checking gibt, das ist natürlich super. Oder was man auch machen kann, ist sich diese Schnelltest-Kits besorgen, die kosten nicht viel, ein Zehner oder sowas. Und dann kannst du easy testen, wie rein zum Beispiel das MDMA ist. Und wenn das dann nur 50% ist, obwohl du irgendwie dachtest, es wäre reines, dann kannst du dir nochmal genauer überlegen, ob du das wirklich nehmen willst.
Ja. Also machst du das so, dass du immer deine eigenen Substanzen mitbringst, oder bist du dann auch so ein Mensch, der sagt, ich kaufe mir auf dem Festival nochmal was?
Tatsächlich eher vor Ort versorgen.
Mhm. Weißt du, weil du dann halt das Risiko nicht eingehst bei der Hinfahrt, dass du erwischt
wirst. Ja, es kommt immer auch darauf an, wo, ne? Ja. Wo und was und wie und so. Ja, aber eher vor Ort. Eher vor Ort. Es gibt auch so ein paar Festivals, wo ich nicht dann das erste Mal war und schon ungefähr auch eine Idee habe, wer da so sein könnte.
Mhm. Du meinst jetzt, wer von der Polizei da sein könnte oder von den Leuten?
Das auch, aber auch wie man sich da gut versorgen kann.
Ich erinnere mich da früher an diese Festivals, so Nature One, also da war ich vor 10 Jahren.
Das kenne ich gar nicht.
Ja, das ist halt so ein das ist ja also nicht nur Techno, sondern alle möglichen Tanzstile. Und da war ein Polizeiaufgebot, ey. Also, das hast du noch nicht gesehen. Und die ganzen Techno-Trophys hat alle so mega Schiss gehabt beim Reinfahren. Das ist so voll die, das war schon irgendwie eine interessante, was für eine Situation. Alle auf diesem Festival nehmen Drogen. Aber die Polizei steht dann davor und will sie schützen, indem sie von keine Ahnung, von 5% der Leute versucht, Drogen zu finden.
Also ich finde, ja, ob das Schützen dann wirklich noch ist oder ob das einfach Statistik, Polizeistatistik
einmal
schön machen.
Also in anderen Festivals, was jetzt, also zum Beispiel im Festival in Ungarn, ich habe da noch nie eine Polizei.
Da gab es 2012 eine Razzia, ja,
genau,
das komplette Festival.
Aber das war ja was Spezielles.
Das war was Spezielles, aber das ist halt was, was auch passieren kann. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn es um Sicherheit der Konsumierenden geht, dann sollte es einfach Drug-Checking und Beratungen geben vor Ort, weil das den Konsum nicht erhöht und gleichzeitig den Konsum sicherer macht.
Ja. Ja, aber so kannst du halt mit den meisten Menschen nicht reden, das erhöht den Konsum nicht. Die denken doch, das ist halt auch so eine kontraintuitive Sache. Die sagen, wenn wir es leichter machen, dann wird auch mehr konsumiert.
Aber die Leute, die da zu einer Beratung, zu einem Drug-Checking gehen, die sind schon sehr committed.
Mhm.
Und das lädt eher dann auch mal Leute ein, die sonst sagen würden, ach scheiß drauf, ich habe hier irgendeine Pille.
Ja.
Da mal zu gucken, ach das kostet nichts, ich gehe hier hin, das dauert nur 10 Minuten. Das ist schon eine gute Sache.
Mhm.
Sollte es mehr geben.
Auf welchem Festival gibt es so? Ich habe es noch nie gesehen.
Also wo ich mich daran erinnern kann, wo es das gab, war zum Beispiel das Waldfrieden Wonderland.
Mhm.
Also in Deutschland jetzt.
Aber es ist doch eigentlich verboten, so Drug-Checking.
Ja, das sind dann so Pilotprojekte. Was es manchmal gibt, sind halt Aushänge. Ne? Also das ist dann irgendwie extern gecheckte oder Dinge, die in der Region schon sozusagen aufgetaucht sind, da dann Warnings gibt, Pillen-Warnings und ja, so weiter.
Da gab es auch jetzt den Blue Punisher. Hast du es mitgekriegt? Das war überall in der Presse auch mit so.
Ultra hohem
mit MDMA. Mit 300 Milligramm.
Ja.
Also wie kann man auch eine Pille mit 300 Milligramm MDMA machen?
Hä? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da Sinn der Sache ist.
Ist doch auch nicht. Also da verliert der Produzent ja auch Geld. Also es kostet ja auch mehr. Oder ja, er will natürlich so einen Hype machen, so, guck mal, hier ist die krass. Also, selbst eine halbe ist ja da krass.
Ja, ja.
Also, das finde ich übelst dumm, weil, also ja, da kann man echt nichts mehr sagen. Am einfachsten wäre es, wenn natürlich diese ganzen Substanzen legal wären.
Das würde vieles.
Und dann höre ich jetzt schon so den CDU-Politiker. Ja, aber man kann es auch einfach nicht konsumieren. Kann es auch einfach lassen.
Genau.
Ja.
Ist ein sehr, so, man kann auch einfach die Realität verweigern, dass Menschen es machen.
Ja, genau. Man kann einfach sagen, die Menschen machen das und das ist ja dumm, deswegen sollen die Leute es halt nicht mehr machen. Dann haben wir auch kein Problem mehr.
Genau. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel therapeutisch mit jemandem arbeitet, der ein Suchtproblem hat. Einfach sagen, da gibt es so einen Sketch, ich weiß gar nicht mehr von wem, von irgendeinem englischen Comedian, der sagt einfach, stop it. Da kommen die Leute so rein und alles, was er denen sagt, ist einfach stop it.
Das habe ich heute geschrieben ein bisschen und da habe ich das auch geschrieben, dass manchmal ist es so, wenn Menschen mir von ihren Problemen erzählen, dann denke ich einfach so, mach's einfach so wie ich. Mach einfach genau, was ich dir sag und dann hast du kein Problem mehr. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie das wie so ein selbstüberzeugter Schnösel auch klingt irgendwie, wenn man das sagt. Aber in gewisser Hinsicht stimmt es ja auch. Also wenn jemand dir dein Problem sagt und du erkennst sofort das Problem, was ist das Problem? Und dann sagst du, und dann denkst du dir, mach's einfach so.
Ja, aber das ist ja das, was häufig der Fall ist. Für alle Außenstehenden ist es offensichtlich,
genau,
ja, was das
genau.
Problem ist und was die Lösung wäre. Aber das ist ja gerade die Krux, dass man halt häufig dann darin wie so gefangen ist, weil man sich da so eingefahren hat und gerade deswegen ja dann auch die Hilfe sucht.
Ja.
Weil man es aus irgendwelchen Gründen, die können ja ganz vielschichtig sein, dann nicht selber hinkriegt. Manchmal hilft es einfach, eine Ansage zu kriegen, aber manchmal ist das auch ein bisschen ein...
Manchmal musst du es motivieren eher.
Kleinschrittigerer Prozess.
Weißt ja, wie das ist. Sagt man ja, bei Männern muss man eine Challenge setzen, dann musst du sagen, ach, du kannst eh nicht aufhören mit Rauchen. Und bei den Frauen sagt man ja stereotypischerweise... Was sagt man da eigentlich? Da sagt man, oh, ich finde es so cool, wenn du so gut riechst. So schön.
Positive Verstärkung. Aber ja, also ich meine, wenn du einem depressiven Menschen sagst, das kannst du ja eh nicht, dann wird er einfach nur sagen, ja, stimmt, kann ich auch nicht.
Ja, der muss dann anders sagen. Er muss sagen, du kannst alles, du bist sehr selbstbewusst. Ah, danke. Hey, guck mal, Heilung in fünf Sekunden.
Veränderungsprozesse einfach gemacht.
So machen wir das bei Set und Setting auch. Wir sagen einfach, okay. Ich meine, sagen wir irgendwie weiter. So, genau, das hatten wir eigentlich schon hier, so mit der nur eigene Substanzen. Also finde ich bin halt eher so.
Ja.
Ich habe natürlich auch den Zugriff auf einen riesigen Pool an Substanzen. bitte nicht weiter sagen. Das ist geheim, wo ich her habe. Darf ich nicht sagen. Komm, fangt mich, komm. Ihr wisst eh nicht, wo ich bin. Okay, jetzt wird schon sehr provokant. Aber das lass mal drin. Lukas, kannst du drin lassen. Was ich noch cool finde, jetzt auch abseits von Party, ist generell seine Drogenerfahrungen versuchen, ein bisschen zu planen. Also macht man natürlich, du willst ja nicht jede Cashew-Erfahrung planen, geht ja auch gar nicht. Darum geht es auch nicht, deswegen heißt es ja auch Cashew. Aber zum Beispiel, wenn wir in die Natur gehen, 100 Mikrogramm LSD nehmen und einen Spaziergang machen, dann kann das ja auch mal einfach vor ein paar Wochen
vorher geplant sein.
Ja.
Also, und dann kann man sich in dieser Zeit dann auch noch die Dosierung überlegen, was man mitnehmen und so. Also ich finde es schon cool, so wie man eben auch andere Sachen miteinander ausmacht und plant, auch Substanzerfahrungen wirklich genau so absteckt vorher.
Ja, ich meine, da gibt es ja dann auch eine Vorfreude und so, ne? Mhm. Also so schon zu wissen, dann haben wir frei und machen das und so. Also da kann man sich auch schon so ein bisschen in diesen Spirit reinversetzen, wie das dann ist.
Ja, genau.
Und schon mal ein bisschen davon was spüren vorher. Was denkst du zum Thema neue Substanzen? Also für dich
neue
selber.
Psychoaktive
noch,
Substanzen.
Nicht neue psychoaktive Substanzen auch, aber eher sozusagen Substanzen, die du noch nicht erfahren hast, in einem vielleicht etwas intimeren Setting auf dem Festival auszuprobieren.
Also es kommt drauf an. Zum Beispiel jetzt wir haben schon so viel psychedelische Erfahrung. Also wenn wir jetzt, ich sag mal, 2CI, was ich noch nicht probiert habe, oder MDA, ja, was ich auch noch nicht probiert habe, das würde ich auch auf einem Festival probieren. Weil ich einfach aus Berichten und meiner Recherche weiß, es ist sehr ähnlich zu den Substanzen und deswegen ist es dann auch cool. Aber generell so neue Substanzklassen auf einem Festival das erste Mal probieren, finde ich jetzt nicht so gut. Zum Beispiel ein Anästhetikum oder ein Empaktogen oder ein Psychedelikum oder wie auch immer. Also so, ich würde eher in Klassen da denken. Oder vielleicht auch nochmal unterschieden, zum Beispiel bei Psychedelika nochmal unterscheiden zwischen LSD und 2CB und Mescalin oder so. Man kann da schon noch, ja, muss man vielleicht schon noch ein bisschen mehr unterscheiden. Aber ja, aber würde ich jetzt nicht unbedingt quasi raten, das zu machen. Also ich habe noch nie, glaube ich, eine Substanz auf dem Festival das erste Mal genommen, wenn ich so recht drüber nachdenke. Ich habe echt immer alles zu Hause erstmal probiert.
Bei mir war es, glaube ich, tatsächlich das erste Mal 2CB auf dem Festival. Ja. Aber das hat auch gut gepasst. Also.
Ja. Hast du 2CB schon mal so wirklich zu Hause genommen? Haben wir da nicht drüber gesprochen?
Haben wir drüber gesprochen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Für mich ist das sehr verbunden mit Festivals tatsächlich. Also habe ich nicht. Warte mal. Oder es kann sein, dass ich es einmal im Wald doch zu meiner Studienzeit ist mir gerade eingefallen. Ja, einmal.
Schon aber interessant auch oft, wie Leute eine Substanz neu kennenlernen und dann auch denken, das ist so die einzig wahre, richtige Konsumform.
The only way is my way.
Gerade die Menschen, die auch über Ayahuasca oder auch über unsere Retreats, also möchte ich jetzt auch alle aufrufen, die bei unseren Retreats schon waren, so in diesem hochdosierten, tiefgehenden, introspektiven Kontext Psychedelika zu nehmen, ist einer der besten Wege, um sich zu verändern, Neues zu erfahren, spirituelle Erlebnisse haben, bla bla bla. Aber es ist trotzdem nur ein kleiner Kontext. Alle anderen sind auch gut, so auch okay.
Ja, ich meine, das ist was auch natürlich häufig auf den Retreats auftaucht, so die Frage, ja, können wir dann auch in die Natur gehen und so. Und dann sage ich immer, ja, gegen Ende der Erfahrung schon, aber das ist wirklich auch was man gut mal machen kann, wenn man eben ein bisschen Erfahrung hat, das vielleicht mit ein paar Freunden oder auch, ja, alleine eher, wenn man sich wirklich sicher fühlt, aber mit einer mittleren Dosierung in den Wald gehen, das mal zu erleben, wirklich die Natur zu erleben, sich selber in Begegnung mit der Natur zu erleben, das hat einen totalen Mehrwert und man kann halt nicht immer alles haben auf einmal. Deswegen finde ich auch, dass es halt total sinnvoll ist, auch weiterhin, ich mache das auch weiterhin, es ist jetzt, ich kenne auch ein paar, die sozusagen sagen, ja, ich habe am Anfang auch auf Festivals und so und jetzt aber nur noch zeremoniell.
Ja, ja.
Völlig okay, kannst du gerne so machen. Ich habe das Gefühl, das hat unterschiedliche Qualitäten. Ich kann was Unterschiedliches auch daraus mitnehmen und es bereichert mich auf verschiedene Art und Weise. Und deswegen mache ich das auch in verschiedenen Kontexten. Also zeremoniell ist was anderes als in einem therapeutischen One-on-One-Setting, ist was anderes als mit einer kleinen Gruppe guten Freunden, ist was anderes als mit deiner Freundin, ist was anderes als auf dem Festival.
Ja, finde ich auch. Genau, das war zum Thema Trips planen. Hast du auch noch Punkte?
Ich schau mal eben. Ich habe schon so drauf gelunzt. Habe ich noch was hier?
Das letzte.
Peer Pressure.
Ja, das ist ein guter
Punkt. Das ist gerade so auch was, wenn man so einsteigt in diese Welt, ne? Mhm. Vielleicht bist du so 18, 19, 20 löst dich so aus diesem Kontext von Alkohol trinken, um irgendwie losgelöst zu sein und entdeckst, es gibt andere Substanzen, andere Wege, dich selbst auf eine tiefere Art und Weise zu erleben. Dann gibt es so diese Gefahr häufiger mal von so Peer Pressure. Aber auch nicht nur da, ne? Also auch sozusagen irgendwie, wenn du jetzt psychedelisch erfahren bist, da mithalten zu müssen oder sowas, das kann ja auch auf dieser Ebene sein. Aber dieser Gedanke von, weil es die anderen machen und weil die sich jetzt bereit fühlen, muss ich mithalten. Mhm. Und das ist, also das, ja, was soll ich jetzt sagen, finde ich nicht sinnvoll. Es macht für mich keinen Sinn, weil es immer eine ganz persönliche Sache ist und an dem einen Tag fühlst du dich dafür bereit und gut, an dem anderen Tag nicht. Ja. Und da sich unter Druck setzen zu lassen.
Du verlierst auch Kontakt zu dir. Also zu deiner eigenen Einschätzung, was deine wirklichen Bedürfnisse sind.
Genau.
Wenn du dich so sehr leiten lässt bezüglich deines Konsumsverhaltens, wenn du dich da von außen irgendwie beeinflussen lässt. Also ich habe das auch schon gesehen bei Freunden, die dann eigentlich vom mentalen Zustand gerade nicht unbedingt, sollte man jetzt vielleicht nicht Substanz nehmen, aber ja, die anderen nehmen jetzt ja auch alle was. Jetzt muss, die nehmen auch alle MDMA, dann will ich auch MDMA nehmen und sich dann noch tiefer irgendwo reinzugraben und halt seine Psyche schrotten. Auch einfach, ganz ehrlich. Also
oder dann halt nicht den Raum zu haben, das, was dann da schwierig sein könnte, wirklich zu erleben und vielleicht unterstützt zu sein. Genau. Sondern dann wiederum halt wirklich Psychedelika oder psychoaktive Substanzen zu nutzen, um eigentlich das Gegenteil von dem zu machen, nämlich es eigentlich zu unterdrücken, wegzuschieben. Mhm. Das geht ja auch. Skurrilerweise habe ich genug Leute erlebt, die viel LSD nehmen, um damit eigentlich an ihren Themen vorbei zu navigieren.
Aber meistens mit Mischkonsum, habe ich so erlebt.
Ja.
Würdest du das bestätigen?
Würde ich auch so sehen, weil das halt so dieser Reiz nach sozusagen nach Input, ja, das eigene Erleben verändern, um nicht das zu erleben, was eigentlich gerade ist. Ne?
Ja.
So, dann ist gerade ein LSD-Trip und dann kommt irgendwas auf, ein Thema, was eigentlich wichtig wäre und dann jetzt, keine Ahnung.
Join.
Ja. Was auch. Fangen wir nicht an mit LSD und Cannabis. Ja. Bin ich sehr sensibel.
Ja, habe ich auch nicht so gute. Ich weiß noch, auf dem Festival einmal habe ich auch LSD und dann habe ich Cannabis geraucht. Und auf einmal habe ich so übelst Paranoia gekriegt. Ich dachte so, shit, das war auf Monsora. Mhm. Oben da bei der Art Gallery. So, fuck. Mhm. Ja, irgendwie ist alles jetzt blöd. Und dann das ist dann so dieser typische Moment und dann schaffst du es nicht, deinen Freunden zu sagen.
Weil du schon irgendwie da drin bist und alle anderen sind irgendwie...
Dann bin ich alleine weg. Dann bin ich so weg und dann bin ich auf den Mainstage gegangen, habe mich an der Seite hingelegt, war voll in meinem Film und dann kam neuer DJ, kam Merkaba. Kennst du Merkaba?
Ja, klar.
Und dann wurde es richtig geil. Da lag ich da und ich konnte mich nicht bewegen, ich war ein bisschen paralysiert. Ich lag einfach nur 1,5 Stunden an der Seite und habe das Set gehört und das war ein übelst schönes Erlebnis. Also das werde ich nie vergessen. Aber trotzdem... Ja, damit wollte ich jetzt nichts, also das ist trotzdem gefährlich.
Ja, ich finde sowieso, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal in Gesprächen, die wir hatten, erzählt. Ich finde, Cannabis ist echt eine Substanz, die meiner Meinung nach häufig auf eine Art und Weise verwendet wird, die gar nicht so richtig passend ist. Also das kann man auch auf vielfältige Art und Weise verwenden, aber was du jetzt gerade beschrieben hast, so nach dem Joint erstmal 1,5 Stunden wie so paralysiert, das hat auch was. Es kann gerade in der Anfangsphase, finde ich, echt so was Dissoziatives haben. Da kann man gut therapeutisch mit arbeiten, aber häufig ist das dann halt so wie so, oh, da muss ich jetzt so ein bisschen drüber wegkommen, so ease into it mäßig oder so. Ich meine, bei manchen wirkt Cannabis auch immer noch einfach stimmungsaufhellend. Das ist bei mir lange vorbei. Also das tut echt? Es noch, das tut es noch, aber nicht eben auf diese, ich rauche jetzt einen Joint und dann lache ich einfach und kriege einen Fressflash. Also das war mit 16 so. Aber
ich glaube, das hat auch mit der Tiefe oder Stumpfheit der eigenen Psyche irgendwo zu tun, weil ich finde, umso jünger man ist, umso, sage ich jetzt einfach mal, umso weniger tief ist die Psyche, umso weniger tief sind die Ausprägungen und Furchen darin. Das kommt halt einfach mit der Erfahrung. Weil du machst viel mehr Erfahrung und alles bekommt mehr Komplexität. Und deswegen bekommen dann auch psychedelische, psychoaktive Räusche mehr Komplexität, meine Vermutung.
Also das sozusagen, dass dein Fühlen und dein Wahrnehmen sich auch ausdifferenziert und feiner die Nuancen wahrnimmt, anstatt einfach nur, ich bin breit.
Also ich kenne wenig junge Leute, die kiffen und ich weiß auch nicht, die da irgendwie so einen sinnvollen Konsum damit haben. Aber du hattest ja bestimmt einen. Jetzt komm, Karten auf den Tisch.
Nö, sinnvoll, weiß ich nicht. Also es hat damals Spaß gemacht. Halt, so. Hat damals Spaß gemacht. Nee, bewusst war das nicht in meiner Jugend. Das, da erzähl doch mal deine Jugendstory. Da hatte ich schon einige Erlebnisse, die mich so ein bisschen nachkorrigiert haben. Also gerade mit Cannabis. Ich finde Cannabis echt eine heikle Angelegenheit. Ich hatte eine Phase, wo ich relativ viel gekifft habe und dann irgendwann auch wirklich so 2-3 Tage so eine Derealisation hatte. Mhm. Also ich hatte das, alles hat sich nicht mehr real angefühlt. Mhm. Das hat mir schon Schiss gemacht damals, ne? Also ich weiß nicht, wie alt war ich da, 19 oder sowas. Und dachte so, pff, das ist nicht so geil. Das ist dann wieder weggegangen.
Mhm. Das war dann glücklich.
Es war auch eine sehr wichtige Erfahrung für mich, die auch mir auch in Bezug auf psychedelische Substanzen viel beigebracht hat sozusagen und im Nachhinein dabei geholfen hat, auch mit Ängsten, dieser klassischen Angst von, werde ich jetzt verrückt oder werde ich wieder normal? Außer dieser Begriff von irgendwie wieder normal werden. Was ist denn überhaupt normal? Auch sozusagen mit veränderter Wahrnehmung, die vielleicht ein paar Tage bleibt, umgehen zu können. Mhm. Das war insofern eine wichtige Erfahrung für mich. Aber ich habe dann erstmal ordentlich die Finger vom Gras gelassen und jetzt kiffe ich vielleicht alle 2 Monate mal oder sowas. Und das wirkt ganz anders bei mir. Das ist wie ein Psychedelikum.
Ja. Ich glaube, es kommt davon, wenn man es nicht so oft macht. Ich glaube, dann ist die Substanz anders. Also Cannabis ist wirklich eine andere Substanz, wenn du sie einmal im Monat machst oder einmal in der Woche oder jeden Tag.
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
Ganz anders.
Ja, klar.
Ich habe auch mal eine Zeit lang öfters gekifft und das war einfach komplett anders wie jetzt. Hm. Und zu dem Thema, jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen. Jeden Tag kiffen, jünger. Ah, shit, hab's vergessen. Das kommt vom Kiffen.
Ja.
Gesslich.
Epiphanie, ein ganz wichtiger Gedanke und nächste Sekunde ist er weg.
Ich glaube, letztes Mal habe ich mit dir gekifft.
Ja. Wie lange ist das her? Auch?
Nee, warte, ich glaube danach noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist 6
drei,
Wochen.
3, 4 ja. Monate?
3, 4 Monate.
So. Ja, meine Zeitwahrnehmung.
Auch vom Kiffen. so, das haben wir schon gehabt. So, generell habe ich noch aufgeschrieben, dass also ich dosiere neue Substanzen nie besonders hoch. So, gerade wenn ich halt sowas ausprobiere, ich sag mir jetzt mal sowas Neuartiges, so ein Fliegenpilz oder so, Salvia oder so, dann, ja, ich traue mich einfach nie direkt, das hochzudosieren. Dann wieder im zeremoniellen Rahmen, gerne, Ayahuasca, bla bla.
Ja.
Aber wenn ich selber was ohne professionelle Begleitung, kurz gesagt, ausprobieren möchte, mache ich es eigentlich nie hochdosiert. Alles, was ich begleitet gemacht habe, war immer direkt hochdosiert.
Dafür ist der Rahmen ja dann auch da. Ne?
Ja,
finde ich sinnvoll. Also da läuft ja auch nichts weg. Ne? Es ist ja nicht, oh, jetzt muss ich aber gleich.
Mhm.
So. Ich persönlich, aber das ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, finde, was die erste psychedelische Erfahrung angeht, da sehe ich das so ein bisschen anders. Also ich finde jetzt nicht, dass man da gleich irgendwie 500 Mikrogramm LSD nehmen sollte, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, sich gut informiert hat, ein gutes Setting für sich kreiert oder ein Retreat mitmacht oder sowas, dann würde ich sagen, auch nicht zu gering.
Mhm.
Weil es ist halt sozusagen wie das erste Mal, gibt es nur einmal so ungefähr und ist schon was Besonderes.
Ich sehe das schon auch so ähnlich. Wahrscheinlich, weil ich es auch so erlebt habe.
Mhm.
Es gibt halt viele Menschen, die super ängstlich sind und so. Und wenn sie dann, ich sage jetzt mal, 150 Mikrogramm LSD nehmen und das in einem nicht sauberen, begleiteten Rahmen machen, sondern alleine mit Freunden, die auch keinen Plan haben, dann kann es schon schief gehen.
Klar.
Ja.
Klar.
Deswegen bei denen ist schon besser, erstmal 20 zu nehmen.
Bei denen würde ich sagen, es ist besser, wenn sie sich noch weiter informieren und für ein gutes Setting sorgen. Aber ist auch nicht pauschal. Für manche ist es sicherlich der richtige Weg, einfach mal ganz die Zehen reinzuhalten. Ich sage, ich bewerte das nicht, aber irgendwie habe ich die starke Intuition, dass bei einer ersten psychedelischen Erfahrung es schon auch schön ist, wenn sie gleich eine richtige Erfahrung
ist. Was war dein?
Ich habe das erste Mal, meine allererste psychedelische Erfahrung waren mit Pilzen. Die hatte ich selber gezüchtet. Mit 17, glaube ich, war ich da. Grammzahl. Das muss so irgendwas 2,5-3 Gramm gewesen sein.
Okay, also schon ein Trip.
Ja.
Und das hast du dann mit Freunden gemacht, oder?
Genau, ich habe das mit Freunden gemacht, ja.
Und wie war das dann? Zusammengefasst?
Top, ganz. Also war natürlich spannend und so, was so an innerer Welt aufging und Gedanken und so. Aber war dann auch zum Ende hin ziemlich angsteinflößend. Und dann kam auch diese Phase, wo ich dann so gedacht habe, okay, da habe ich irgendwelche Fratzen an der Wand gesehen, als ich dann irgendwann abends im Bett lag und dachte, okay, wird das jetzt wieder normal? Und so, da hatte ich so ein bisschen Schiss. Aber also es war nicht nur eine einfach positive Erfahrung.
Hast du es gemischt mit Cannabis damals?
Gute Frage. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube nicht. Ja, es war nicht so ein ganz einfacher Einstieg, aber hat mir schon mal eine Idee gegeben, was so kommen wird.
Jetzt sitzt du hier, jetzt guck dich an, jetzt was gekommen
hier
ist.
So sitze ich hier. Ja.
So. Dann, was bei mir wichtig ist, dass die Menschen, mit denen ich Substanzen nehme, dass die ein sehr ähnliches, bewusstes Drogenmindset haben. Hm. Weil das ist, also generell im Leben vielleicht auch eine Regel oder was Schönes zu haben, Menschen, die so ähnlich ticken wie man selbst.
Ja.
Und ich finde aber gerade bei dem Thema musst du dir halt bewusst machen, dass du wirst ja auch der Durchschnitt deiner Freunde. Hm. Und deswegen wirst du, wenn die ein ungesundes Substanzverhalten haben, wirst du das auch bekommen. Und bei mir war das von Anfang an halt super wichtig, weil ich es auch bei anderen gesehen habe, dass wenn du halt in so Kreisen bist, in denen halt heftig geballert wird, also gerade wir können ja auch mal über Substanzen sprechen wie Amphetamin, ja. Kokain und so. Mhm. Also wenn du halt in dieses Umfeld da reinkommst, dann denkst du, das ist normal und ballerst dich halt dann auch weg und so. Ja, und das ist mir auch noch wichtig.
Mhm.
Das Umfeld.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Also auch das beeinflusst halt, das gehört zum Setting, beeinflusst halt einfach, welche Art von Erfahrungen auch möglich sind.
Mhm.
Also wenn du jetzt irgendwie Leute um dich rum hast, die, wenn du mal eine etwas andersartige Erfahrung hast, so Richtung diese transpersonale Sphäre und jemand so völlig da dir reinbratzt, sage ich jetzt mal, dann kann das ja auch dich davon abhalten, vielleicht nochmal ja, andere Bereiche deines Bewusstseins zu erleben.
Mhm.
Was ja eigentlich gerade Sinn der Sache ist, ne?
Ja, wenn das deine Intention war. Oder wenn es eher die Intention war, halt, dass es alles anders sein soll als das Normale. Das kann ja auch eine Intention sein.
Aber gut. Also insgesamt, also bei mir ist schon so eine mitlaufende Intention, wenn ich Psychedelika nehme, ist schon, mich auch überraschen zu lassen, auch einfach neugierig zu sein, nicht zu wissen, was ist eigentlich Realität, wie ist es eigentlich alles gestrickt, sondern da eine Offenheit zu behalten. Und ich finde einfach, ob das jetzt mit Substanzen ist oder holotropes Atmen oder sowas, aber es ist einfach, es gibt so abgefahrene Erfahrungen, wenn es jetzt eben nicht um Biografisches geht und so weiter, sondern diese ganze bunte Palette an anderen Dingen, die man so erleben kann, dass ich da ja mir auf jeden Fall eine Offenheit für bewahren will. Nicht zu meinen, so und so und so ist es.
Ja.
Und auch was jetzt Integrationsarbeit angeht oder therapeutisches Arbeiten mit Erfahrungen, ich finde das ganz wichtig, da auch jetzt in der Therapeutenrolle eine offene Haltung zu bewahren. Ne? Und nicht zu denken, okay, aber das ist ja jetzt eigentlich nur eine Projektion von dem und bla bla bla, sondern das natürlich in seinem Werkzeugkasten zu haben, aber gleichzeitig auch eine Offenheit dafür zu bewahren, dass es auch andere Weltbilder gibt und die auch ihren Wert haben. Und man, so meine Erfahrung zumindest, häufig sogar, um wirklich in der Tiefe Erfahrung verstehen zu können, manchmal da auch so ein bisschen changieren darf. Also ich persönlich finde das für mich schon hilfreich, nicht einfach nur ein glasklares Weltbild zu haben, sondern zu wissen um die verschiedenen Perspektiven.
Mhm. Und da helfen dann Psychedelika, da selber immer wieder rein zu tappen.
Genau. Und gleichzeitig finde ich es umgekehrt genauso wichtig, mit psychedelischen Erfahrungen gut umgehen zu können, da auch eine Flexibilität zu haben.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist schön gesagt. Wenn du Psychedelika kennenlernen willst, musst du sie auch in allen Kontexten und Dosierungen und so auch mal erlebt haben. Sie sind auch überall anders, finde ich. Also 20 Mikrogramm sind anders als 50, als 100, als 150, als 200 und so weiter.
Ja, und was ich auch immer finde, dass halt eigentlich die Dosierung, klar, spielt sie eine wichtige Rolle, aber
nicht so
wichtig. Nicht so wichtig. Also nicht umsonst hast du den Laden Set und Setting genannt. Ne? Also es ist schon das Entscheidende.
Also ich finde auch, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, bin ich mal interessiert daran, ob du das auch so wahrnimmst, dass gerade die Menschen, die emotional nicht so einen starken Zugang zu sich selbst haben, dass die brauchen ja auch oft mehr Substanz, so die nehmen auch oft mehr Substanz. Und die sind dann aber auch immer so damit ein bisschen, die denken, also die geben damit auch an, fast schon. Dann sind sie, ja, ich nehme so 300 Mikrogramm. Ja, aber wenn du 300 Mikrogramm
nimmst, aushalte. Ja, ich meine, ich kann eine halbe Flasche Wodka saufen und stehen.
Zum Beispiel. Aber also für den, ich sag mal, für einen emotional gesunden Menschen sind 300 Mikrogramm halt einfach, da ist nicht mehr viel so. Das ist mir aufgefallen.
Ja, ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Tendenz in die Richtung. Und gleichzeitig ist es aber schon auch irgendwie so, dass es schon auch Unterschiede in der Konstitution gibt von Menschen. Also, ja, die Tendenz sehe ich auch. Aber es gibt dann trotzdem auch immer mal wieder Leute, wo ich schon das Gefühl habe, die haben schon auch einen Zugang zu ihren Emotionen, die können das auch zulassen und so, aber brauchen mehr. Also es ist nicht so ein 1:1, wenn man mehr braucht, um an seine Gefühle ranzukommen, dann ist man generell weniger Zugang dazu. Tendenziell ja, aber nicht absolut.
Ja, okay, ja, da gehe ich schon mit damit. Und was ich noch wichtig finde mit Menschen, mit denen ich gerne konsumiere, in jedem Kontext, ist, dass die lieb sind.
Dass sie nicht dich irgendwie, so verschicken wollen.
Ja, dich irgendwo so verarschen.
Ja, das finde ich auch asozial.
Also wer sowas macht, der hat ein Problem. Der hat einfach wirklich ein Problem, also mit sich. So.
Ja, da kommt halt dann irgendein Anteil raus, ne, der auch, ist auch eine Erfahrung, aber ist dann halt nicht so cool, wenn man es abkriegt.
Ja, genau. Oder auch Sarkasmus auf Psychedelika, das ist auch so. Also das mache ich auch manchmal oder so, aber da muss man wirklich aufpassen. Das kapiert man nicht.
Ja.
Ich war auf dem New Healing Festival und da habe ich auch jemanden kennengelernt, der mit uns dann da war und der hat einmal irgend so einen Sarkasmus gemacht. Und ich habe ihn so richtig so kurz gebraucht. Ich war so verwirrt und dabei bin ich ein Mensch.
Du sprichst nicht die Wahrheit? Sagst nicht das, was du meinst?
Ist das wahr, was du sagst? Meinst du das wirklich? Ich verstehe nicht. Ich dachte, wir sind Freunde. Und genau. Ja.
Also da kommt es halt wieder auf die Leute an, mit denen man sich umgibt. Ne? Also, ja.
Und deswegen sage ich lieb. Also generell hänge ich auch inzwischen gerne mit Menschen ab, die so halt, wie sagt man das, einfach so lieb sind. So die auch nah sein können zum Beispiel. Das finde ich inzwischen auch sehr wichtig. Das muss nicht unbedingt auch jetzt so körperlich nah sein, aber einfach so dieses, dass ich die Person auch mehr spüren kann, dass ich das Gefühl habe, dass die Person mich wahrnimmt und dass die Person dann auch in mir wahrnimmt, wenn es mir nicht gut geht. Das finde ich richtig schön, wenn Menschen zu mir sagen, hey, wie geht's dir? Ich nehme gerade wahr, du bist gerade so ein bisschen, was ist gerade los? Das finde ich
geil. Also sich die Mühe zu machen, sich auch einzutunen.
Ja, genau.
Ohne übergriffig zu sein.
Ja.
Emotionales Attunement. Ja. Du hattest vorhin das angesprochen, so Thema Grenzen. Da finde ich, das außer Gestalttherapie gibt es so einen Spruch, der mich begleitet seit ein paar Jahren und der heißt, Kontakt findet an der Grenze statt. Nicht grenzüberschreitend, aber auch nicht, wenn ich mich zurückziehe, sondern wenn ich mit meinen Gefühlen, Ideen, Gedanken, meinem Sein. Oh ja, ich mache hier. Ich war versunken. Wenn ich da sozusagen mit allem in den Kontakt gehe, an die Grenze gehe, da wo ich und du wir beide an der Grenze sind. Da können wir uns treffen. Nicht, wenn ich übergriffig bin und auch nicht, wenn ich in mich zurückgezogen bin und dir gar nicht so richtig zeige, wo und wie ich eigentlich gerade bin.
Ja, wenn du dich wirklich zeigst mit allem, was du bist.
Genau.
Du authentisch bist.
Genau.
Das hatten wir ja vorhin, das Thema.
Ja.
Authentisch. Du kannst es auch nicht mehr hören, oder? Bist du auch so jemand? Gabi und Julia können es nicht mehr hören. Dann kein Bock mehr auf authentisch.
Also wenn man wenn man sich überlegt, immer in der Situation, was das jetzt gerade bedeuten soll, wenn das nicht so ein Schlagwort ist, dann finde ich es okay. Wie ist es, wie alle Wörter, alle Konzepte haben eine gewisse Leere, wenn man sie nicht anreichert mit dem, was sie in dem Moment meinen sollen.
Ja. Richtiger Philosoph.
Soll das mal studieren? Ja. Könnte ich mal machen.
Ja, studier das mal. Komm, machen wir endlich mal was Richtiges. Wobei Philosophie ist ja auch nichts Richtiges.
Nee.
Ich glaube, ich habe jetzt so alle Regeln gesagt, die ich mir überlegt habe. Fällt uns noch was ein, wenn ich mir jetzt so überlege?
Manchmal ist weniger mehr. Vielleicht eine Erfahrung machen und die dann ausgleiten lassen, in Gesprächen, in Begegnungen noch weiter vertiefen, anstatt mit der nächsten Substanz, die man nachlegt. Mhm. Weil Festivals sind einfach so schon so ein erlebnisreicher Ort, wenn man sich darauf einlässt, dass man gar nicht notwendigerweise Psychedelika braucht, um das dann auch alles zu intensivieren. Also wenn du jetzt mal an irgendwelche Workshops denkst, siehst du, da gibt Begegnungsworkshops, dies und das, tanzen, du kannst dich völlig in Ekstase tanzen. Das ist schön, wenn es passt, das noch sozusagen noch weiter zu intensivieren, aber häufig genug ist es auch gar nicht notwendig.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Weniger ist mehr. Und manchmal ist aber auch mehr. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, dass ich dann übervorsichtig wurde und quasi, ja, übervorsichtig.
Die
und
wilden Jahre vorbei sind. Oder?
Ja, genau. Ich dachte so, jetzt werde ich vorsichtiger. Und dann habe ich aber irgendwann so gesagt, nee, ich nehme jetzt einfach mal wieder mehr. Und dann war das schon auch wieder ein richtig einprägsames Erlebnis. Ich muss auch wirklich sagen, also das ist jetzt hier, jetzt wird es kontrovers, an wie viele LSD-Trips unter 100 Mikrogramm erinnerst du dich wirklich gut?
Ich habe noch nie LSD unter 100 Mikrogramm konsumiert. Ist so.
Ja gut.
Ist so, weil, also,
naja. Echt?
Aber, nee, wirklich.
Aber da verpasst du dann schon, ich finde, da verpasst du dann zum Beispiel so eine Museumsdosis, um wirklich auch mal gesellschaftlichere Kontexte einfach zu machen. Aber cool, du kannst sie natürlich auch mit 120 machen, aber das ist dann schon ein bisschen... Spacey. Habe ich jetzt auch schon gemacht, aber wirklich selten. Du willst jetzt nichts dazu sagen, oder?
Was soll ich dazu sagen?
Ja.
Also
hast du schon mal
LSD? Wir können gerne mal zusammen in ein Museum gehen mit 50 Mikrogramm.
Ja. Hast du es noch nie so was gemacht?
Für dich würde ich es machen. Ich hab solche Erlebnisse gehabt, aber dann halt mit mehr als 100 Mikrogramm.
Und aber so Gesellschaft.
Oder mit 100 oder mehr.
Ja. Gut.
Ist dann, es kann schon was Herausfordernderes haben. aber ob jetzt irgendjemand, sagen, bleiben wir mal beim Museumsbeispiel, im Museum sich denkt, dass ich da ein bisschen komisch gucke oder zu lange oder zu nah vor irgendeinem Bild stehe, da versuche ich drüber zu stehen.
Ja, ich weiß. Also ich habe ja auch mal hochdosiert LSD in der Gesellschaft genommen, sage ich mal. Und von dem Trip weiß ich von fast alles.
Ja.
Also das irgendwie prägt sich das dann doch mehr einfach alles halt so intensiv erscheint. Aber ich glaube, worauf ich raus möchte, ist dieses Lower Commitment Konsum. Also das merke ich halt.
Was meinst du damit?
Dass du dich mit einer niedrigen Dosierung committest du dich irgendwie weniger an den Rausch, weil du ja auch noch viel in deinem Verstand bist.
Ja.
Das heißt, du kannst es öfters und ungeplanter machen. Also wir könnten zum Beispiel jetzt eine kleine Dosis 2CB hinnehmen für heute Abend. Und wir müssten nicht groß drüber nachdenken, dass da irgendwas schief gehen kann.
Das stimmt, ja.
Aber wenn wir jetzt 25 Milligramm nehmen würden, dann 30, dann ist es vielleicht schon mehr, hey, hier sind noch andere Menschen und so, keine Ahnung.
Ja.
Also wir sind ja auch gerade auf dem Retreat, also würden wir natürlich nicht tun. Aber jetzt theoretisch. So.
Ja.
Das meine ich.
Ja, klar.
Gut.
Das ist schon, ist eine Möglichkeit, ja, klar, auf jeden Fall.
Es war mir auch mal wichtig für den Podcast, dass wir einfach ehrlich sprechen, weißt du?
Ja.
Wir haben jetzt hier viele Dinge rausgehauen.
Ausnahmsweise mal ehrlich sprechen.
Sonst alles gelogen. Na gut, es kommt darauf an, ob du halt Informationen zurückhalten als Lüge betrachtest. Wahrscheinlich nicht. Außer du hast damit wirklich eine böse Absicht. Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen ehrlich und wahrheitsgemäß? Wahrhaftig, aufrichtig?
Ehrlich und wahrheitsgemäß?
Wahrheitsgemäß ist so juristisch, ne?
Ich denke mal, bei wahrheitsgemäß kannst du immer noch Informationen weglassen. Und es ist trotzdem noch wahrheitsgemäß.
Ja.
Ich finde bei ehrlich eher nicht. Da kannst du es dann, das ist dann eher so, dass du danach sagst, ich war doch ehrlich.
Ja, ja, das ist.
Also da merkst du schon, dass du ertappt wurdest. Mhm. So, wenn du nämlich ehrlich sagst, dann, ich glaube, so generell denken wir dann, dass dann auch alles gesagt wird, was dafür wichtig ist.
Aber ehrlich sein hat auch einen Kontext, ne? Also wenn du jetzt irgendwie in einem juristischen Schlamassel steckst, ist es vielleicht gar nicht unbedingt immer so angebracht, ehrlich zu sein, weil du nichts davon hast, außer vielleicht vor dir selber sagen zu können, ich war jetzt ehrlich.
Ja, das habe ich mich schon mal gefragt, weil ich bin dann sehr, mir ist Ehrlichkeit extrem wichtig.
Ich weiß.
Dann habe ich mir schon mal gedacht, wenn ich jetzt wirklich mal in einen Gerichtsprozess kommen würde, ob mir das dann so zum Verhängnis wird. Weil meine Taktik ist ja immer, wenn ich in einen Konflikt komme, bin ich einfach ehrlich.
Ja, das ist ja auch.
Für die meisten Sachen ist es gut.
Das, wo man am ehesten dann in Kontakt kommen kann. Aber ich glaube, es gibt auch genug, werde ich wieder politisch, aber da gibt es genug politische Systeme, wo du dann einfach richtig am Arsch bist.
Was meinst du?
Einfach 20 Jahre ins Gefängnis kommst. Klar, das kann auch sein.
Ja, wenn nicht, aber ich habe nichts gemacht.
Ja, du jetzt nicht, aber es gibt ja Orte dieser Welt, da machst du nichts und kommst für 20 Jahre in den
Knast. Also gut, damit sprichst du jetzt aber Fälle an, in dem eine Person wirklich eine Straftat begangen hat, die hoch zu bestrafen wäre und dann ehrlich ist. Ich würde ja
so. Du gehst von Demokratien aus. Ich habe jetzt auch andere.
Ich gehe davon aus, dass ich jetzt nichts Schlimmes gemacht habe, was mir halt wirklich meine Freiheit zum Beispiel kosten könnte oder so. Aber wenn ich jetzt für ein kleines Vergehen irgendwie vor Gericht müsste, wo es klar ist, du wirst jetzt nicht in den Knast kommen oder so, da würde ich glaube schon einfach 100% ehrlich sein. Aber dann müsst ihr wahrscheinlich auch mit dem Anwalt sprechen, was der sagt. Ich weiß nicht, ich war noch nie in so einer Situation. Was die einem dann sagen. Sagen die so, sagen sie einfach, wie es war? Oder sagen die so, ja, das sollten sie eher nicht sagen. Also
bringt das der werden Anwalt, sie dir sagen.
Also bringt glaub, der Anwalt ist, einen dann
die zu Kunst lügen. Des Anwalts.
Ach so.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist kein Lügen, das ist einfach dann nicht ganz ehrlich sein.
Okay, aber glaubst du, dass der Anwalt also nicht sagt, dass man das sagen sie das, sagen sie doch das.
Also der Anwalt wird dir nicht sagen, dass du lügen sollst, glaube ich nicht. Kommt auf den Anwalt an, aber...
Das kommt davon, wie teuer ist. Umso teurer ist, umso mehr wird es dir sagen. Weil umso mehr wird er wahrscheinlich wissen, dass das wichtig ist, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, nicht umsonst gibt es diese Redewendung, ehrlich werden am längsten.
Du siehst das nämlich auch. Es hat sich auch wirklich bisher durchgezogen. Also, aber es ist manchmal echt schwer.
Also schon eine Herausforderung.
Also
braucht manchmal ganz schön viel Mut.
Mut, aber es geht auch nicht einfach. Also ich glaube, da muss man dann richtig, ich weiß nicht, ob das geht, dass man halt richtig komplett ehrlich sein kann, weil man hat immer Angst irgendwie. Und dann sieht man ja auch manchmal nicht mal die Wahrheit in sich, weil die halt unterdrückt ist aus Angst und so. Und dann schreitet irgendwas fort und auf einmal merkst du, oh, da ist noch eine Schicht, die habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Das heißt, das, was ich davor gesagt habe, das war eigentlich auch nicht ganz ehrlich. Und deswegen so eine volle Ehrlichkeit ist ja gar nicht möglich.
Ja, es ist ein Prozess und man kann das, was gerade da ist, versuchen, möglichst in den Kontakt einzubringen.
Ehrlich.
So gut es einem möglich ist.
So, ja. Genau. Gut, dann haben wir es ja geklärt. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Und dann bis zum nächsten, wie nennen wir das? So, Psychedelika Real Talk.
Sehr gerne.
Gut, tschüss.
Ciao.
Und da sind wir wieder zurück. Hallo. Schön, dass du bis hierher zugehört oder zugeschaut hast auf Spotify, Podcast und so weiter und so fort. Und jetzt noch eine ganz kleine Sache am Ende. Wenn du jetzt noch hier bis zu den 15% gehörst, habe ich mal in der Statistik irgendwann geschaut, die bis zum Ende dazuhören, also bis zur allerletzten Sekunde. Dann, falls du es noch nicht getan hast, möchte ich dich jetzt bitten, dir zu überlegen, ob du unserem Set und Setting Insider folgen möchtest, beziehungsweise ob du Set und Setting Insider werden möchtest. Wenn dich diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, und aber auch die
veränderungsorientierten, transformierenden Settings oder Kontexte psychedelischer Substanzen. Wenn dir das alles zusagt, dann werde Set und Setting Insider. Ich habe dir den Link in die Podcast-Beschreibung gepackt. Da bekommst du dann regelmäßig von mir und von ein paar anderen schönen, lieben, netten Menschen aus unserem Set und Setting-Team E-Mails. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und wünsche dir jetzt einen super schönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Genieß die Zeit, genieß das Leben und bis dann, dein Jascha von Set und Setting. Ciao.